Wenn du eine Bilanz vor dir liegen hast oder eine BWA vor dir liegen hast, kannst du mit dem Ding was anfangen. Die Zahlen, die du bekommst, das ist der Gradmesser deiner Effektivität und deiner Effizienz. Die Erfahrung, der Kunde zahlt es nicht, liegt daran, weil du es nicht alternativ bei dir mal im Kopf zugelassen hast. Ich weiß schon, Führung ist ein unangenehmes Thema. Aber du musst dich hinsetzen und überlegen, wie wirksam sind deine Mitarbeiter?
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, mit dem du als Unternehmer oder Unternehmerin vielleicht ein bisschen mehr Gewinne machst in Zukunft und vielleicht auch ein bisschen Steuern sparst in Zukunft und deine Mitarbeiter ein bisschen besser einarbeitest, also alles ein bisschen besser machen kannst. Voraussetzung ist, dass du dir von dem Buffet, das ich dir hinlege, auch was runternimmst. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wiederkehrend. Weil das ist die Krux an all dem, was man hier reinschmeißt oder wenn du dir irgendwelche Vorträge anhörst oder aber wenn du auf irgendwelche Seminare gehst, die Krux an der Nummer ist, umsetzen. Wenn du einmal was hörst, bringt es nichts. Du musst wirklich schauen, dass du es die ganze Zeit auch umsetzt und in dein Leben lässt. Weil sonst sitzt du da und es ändert sich nichts, außer dass du was Neues in deinem Kopf hast. Heute reden wir über das Thema Arbeiten in und an deinem Unternehmen. So machst du wirklich Gewinne. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Bevor ich jetzt anfange, habe ich erstmal hier, ne, Prost, eine Flasche Adelholzner, keine Schleichwerbung, das ist das, was ich immer trinke. Das ist auch immer sehr witzig. Ich trinke ja zwei Espresso am Tag, also früh einen beim Frühstücken und einen dann irgendwie so gegen 11 Uhr. Und da gibt's ja die unterschiedlichen Podcasts zum Thema hier mit Kaffee auf einen Espresso oder einen Kaffee unter zwei Kollegen oder irgendwie sowas, was da alles so draußen rum kreucht und fleucht. Ich trinke ein Wasser. Und jetzt mal Frage an euch, habt ihr irgendeine Marke, die ihr besser findet als die Jungs von Adelholzner? Also ich finde das Wasser eigentlich ganz okay. Rocket kann es nicht trinken, die finden es nicht so prickelnd. Aber ich trinke die seit Jahren. Und dann kriege ich immer mal wieder so eine Nachfrage von euch. Ich gucke gerade ganz begeistert diese Flasche an. Das ist nämlich eine kleine Adelholzen. Ja, guck, da. Also für die, die im Videopodcast schauen. Vielleicht kommt ein Reel draus, mal schauen. Was trinkt ihr denn so? Also die erste Frage, wir machen mal eine Umfrage, okay? Wir haben mal wieder so eine Umfrage auf Spotify. Bitte ganz kurz ankreuzen. Wie viel Wasser trinkst du? Ich mache jetzt einfach mal so, also am Tag, so 2, 4, mehr als 4. Also 2 Liter, 4 Liter, mehr als 4 Liter. Das sind so mal die, was mich interessieren würde. Weil Wasser ist schon wichtig, dass du trinkst, gerade als Unternehmer. Und nachdem wir heute darüber reden, wie du an deinem Unternehmen arbeiten kannst, wie du als Unternehmer mit dir arbeiten kannst und wie du mehr Gewinne machst, sage ich dir, trink viel Wasser. Die Frauen werden jetzt sagen, herzlichen Dank, wenn ich viel Wasser trinke, muss ich aufs Klo rennen. Cheers, da trinke ich einen drauf. Das ist nämlich das Hauptargument von vielen Frauen, ich kann nichts trinken. Was muss ich aufs Klo? Das ist die Folge. Wenn du oben was reinschüttest, willst du unten wieder raus. Ne? Also entweder du schwitzt es aus oder du gehst halt aufs Klo. Aber es ist wichtig, dass du viel Wasser trinkst, weil du als sonst ist dein Kopf nicht frisch. Und hey, wenn du Kaffee trinkst, ist es nur bedingt Wasser. Ne? Also wenn du Kaffee trinkst, trocknet es eher aus. Also da gibt's auch unterschiedliche Theorien. Ich habe mal so ein Buch gelesen, in dem heißt, du musst am Tag 7 Liter Wasser trinken. Ich habe dann am Tag 7 Liter Wasser getrunken und war aufgebläht. Aktuell nehme ich zur Entwässerung, weil das Wetter so heißt draußen ist. Also Kapseln irgendwelche, das ist ja nicht wegen, ne, Muskeln, sondern das ist einfach wirklich, ich habe zu viel Wasser in meinem Körper, es sammelt sich an, hat nochmal andere Hintergründe. Also nehme ich noch so Kapseln. Trotzdem trinke ich am Tag locker 4, vielleicht 5 Liter Wasser. Und ich merke, wenn ich es nicht trinke, ich stehe ja schon auf und trinke eine Flasche Wasser, also einen ganzen Liter Wasser auf Ex am Morgen. War am Anfang schwierig, musste ich mir absitzen, inzwischen läuft es einfach so rein, das mache ich schon seit, keine Ahnung, solange ich halt meditiere, gefühlt, also ewig schon. Und wenn ich das nicht trinke, wenn ich zum Beispiel im Hotel bin und das Hotel vergisst meine Anmerkung, die ich immer bei Buchungen mit hinterlegen lasse, es muss immer eine Flasche stilles Wasser für früh auf dem Zimmer stehen. Wenn das Hotel das vergisst, dann renne ich wie ein Geisteskranker durchs Haus und gucke irgendwo, wo ich eine Flasche Wasser herkriege, weil ich es einfach schon so angewöhnt habe. Und es kommt genau der Punkt, weil ich mir das angewöhnt habe und damit schlage ich auch die Brücke und du weißt dann, warum ich über Wasser rede. Weil ich es mir angewöhnt habe, ist es halt in meinem Körper, also in meinem Geist und auch in meinem Körper so eintrainiert, dass ich ohne gar nicht mehr klarkomme. Und alles, was ich dir heute sage, was du heute in diesem Podcast mitnimmst, hat auch ein gewisses Training nötig. Also du kannst dann einfach mal sagen, du hörst jetzt diesen Podcast, habe ich ganz am Anfang ja auch schon formuliert, und sagst dann, jetzt ändere ich alles in meinem Leben. Dann machst du es ein, zwei Mal, erkennst noch kein Ergebnis, ja, und dann hast du die Hoffnung, dass es dann irgendwie bei dir implementiert ist und dass es dann von alleine läuft. Das ist nicht so. Das ist wie mit dem Wasser trinken, ne? Die ersten ein, zwei Mal Wasser trinken, die waren anstrengend frühmorgens. Wenn ich jetzt aber aufgehört hätte, hätte ich es halt nicht in meinem Leben implementiert. Ich mache das deshalb früh morgens, wenn du so ayurvedisch ein bisschen unterwegs bist. Ich bin sehr heiß, ein hotter Typ. Ja, ein hotter Typ. Und um die Hitze etwas im Körper runterzudrücken, trinke ich das Wasser. Und das ist natürlich am Anfang unangenehm gewesen, so ein Liter Wasser reinzuschütten. Und wenn ich aufgehört hätte damit, hätte ich es heute dann in meinem Leben und würde mich früh morgens nicht besser fühlen. Und jetzt ist es so, ich fühle mich nur noch besser, wenn ich Wasser trinke. Das heißt, ich habe es mir antrainiert. Und so ist es bei den ganzen Themen, beim Thema Arbeiten in und an deinem Unternehmen. Und so machst du Gewinne eben auch. Reden wir mal drüber. Ich finde es immer spannend, wenn ich mit Leuten spreche, die neu zu uns kommen. Dann sage ich mir, Mensch, bevor du zu uns kommst, ich habe jetzt erst gestern mal die Situation gehabt, war ein Unternehmerpaar, also ein Papa und kein Paar, ein Papa und sein Sohn. Ähnliche Konstellation wie bei mir. Papa und Stiefsohn, aber Papa hat gesagt, das ist mein Sohn. Und Sohn hat gesagt, das ist mein Papa. Ähnlich wie bei uns. Wobei ja bei uns das Thema dann der Yogi ist. Ne? Ich bin der Yogi, nicht der Papi. Und da hab gesagt, da schicken wir mal eine Bilanz vorher und eine BWA vorher. Und dann lag die Bilanz und die BWA da. Und dann habe ich so gefragt, was erkennen Sie denn auf dieser Bilanz? Oder da kam so, das ist ein Blatt Papier, das bedruckt ist. Jetzt mal eine Frage an dich. Wenn du eine Bilanz vor dir liegen hast oder eine BWA vor dir liegen hast, kannst du mit dem Ding was anfangen? Weißt du, was das heißt, was das ist, was da steht? Leider kommt zu häufig wirklich, nein, ich kann nichts damit anfangen. Das ist ein Blatt Papier und da stehen Zahlen drauf. Jetzt bist du Unternehmer oder Unternehmerin. Oder du möchtest Unternehmer oder Unternehmerin werden. Kann ja auch sein, dass du noch nicht Unternehmer bist und dann darfst du gerne diesen Podcast weiterhören, weil du vielleicht die Fehler, die andere schon gemacht haben, gar nicht mehr machen musst. Das heißt, du schaust diese Bilanz an, schaust drauf und erkennst da nichts. Aber die Bilanz oder auch die BWA, die du quartalsweise mindestens anschauen musst, sind der Gradmesser an deiner Wirkung. Also sprich, was ist das Ergebnis von dem, was du in deine Firma reinstopfst. Also du gibst Energie in deine Firma rein, du gehst als Unternehmer gewisse Sachen an und die Zahlen, die du bekommst, also das, was dann auf diesem blöden Blatt Papier steht, das ist der Gradmesser deiner Effektivität und deiner Effizienz. Und was du auf allererstes anschauen musst, ist, steht unten Gewinn. Zu viele achten drauf und sagen, ich habe einen Umsatz. Ja, Umsatz ist schön, da freue ich mich. Ein Glas Adelholz drauf. Ich habe irgendwie Durst, es ist sehr warm heute wieder. Heute wird es wieder 30 Grad. Wir haben heute Freitag, den 9. August, 30 Grad in München angekündigt und ich sitze wieder unter irgendeiner wundervollen Lampe. Also, bleibt unten was hängen, ist die Frage. Du hast Umsatz oben und unten muss dann auch ein Plus stehen. Und zwar, also meine Empfehlung ist mal mindestens 10%. Also wenn du 300.000 oben reinpfeifst, müssen 30.000 unten übrig bleiben. Wenn du 3 Millionen oben reinpfeifst, mindestens 300.000. Also mindestens, okay? Besser sind durch 15 oder 25, ist logisch. Jetzt ist die Frage, ist das machbar? Ja, ist schon machbar. Gerade im Handwerk kommt aber dann die Situation, ja, das ist ja sehr materialintensiv und es ist vor allem auch sehr personalintensiv. Mhm. Ist richtig. Und dann kommt nämlich der zweite Part auf dieser BWA. Wenn du ein materialintensives Geschäft hast, dann musst du dich wirklich fragen, wie teuer verkaufst du dein Material? Weil du kannst doch nicht sagen, mein Gewinn ist so gering, weil ich ein materialintensives Geschäft habe. Das funktioniert nicht. Wenn du das tust, wenn du das wirklich so formulierst, dann hast du einen Grundsatz nicht verstanden. Das Material, das du an den Kunden verkaufst, muss einen Gewinn produzieren. Also eigentlich ist das, was du als Argument gegen deinen Gewinn hast, völliger Bullshit. Wenn dein Material verkauft wird mit einem entsprechenden Aufschlag für den Kunden, wovon ich ja hoffentlich mal ausgehe, dann muss unten ja ein Plus stehen. Und jetzt kommen halt ganz viele ums Eck und sagen so, ja, ich hau da ja was drauf und 15-20% und da kriege ich auf jeden Fall was raus. Sag ich, naja, aber auf welcher Kalkulation fährst du das denn? Weil du musst mir überlegen, was muss denn alles das Material tragen? Also das Material muss gelagert werden, du musst es beschaffen, du musst Mitarbeiter haben, die es einkaufen oder deine Zeit. Meistens rechnen die Unternehmer dann ihre eigene Zeit gerade ein, die sie brauchen, um das Material zu beschaffen. Du musst das Material kalkulieren, du hast Verschnitt, es bleibt was übrig, du kriegst es nicht verkauft, es bleibt Warenbestand im Lager, so baut sich dann das Lager auf. Auch ganz häufiges Problem beim Material. Die Menschen schauen da nicht ins Lager, Das heißt, die Mitarbeiter sagen, ich brauche irgendwie eine neue Kloschüssel und im Lager liegen 15 Stück, aber anstelle ins Lager zu schauen, schaut er lieber, dass er was Neues bestellt, weil der Typ, der die Kloschüsseln liefert, der bringt da Jacke mit irgendso und einen Stift. Wenn ich 20 Kloschüsseln bestelle, kriege ich einen Stift. Ne, den kriegt dann der Chef, den kriegt dann der Mitarbeiter, kriege ich einen Stift und du hast dann 19 Kloschüsseln im Lager stehen, aber der Mitarbeiter hat im Endeffekt einen Stift. Herzlichen Dank. Also gerade beim Thema Material, wenn wir über in und an deinem Unternehmer arbeiten reden, ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Egal, was du machst, ob du Farbe hast oder ob du Pools verkaufst oder ob du Kosmetik verkaufst oder was auch immer. Ja, liebe Grüße, Anja. Die ist ja die Frau Henschel, die vor ein paar Wochen im Podcast war. Die achtet auf solche Sachen. Deswegen macht die so viel Gewinn. Und du solltest es auch. Also kalkulier ganz ehrlich rein, wie viele Aufschlagspunkte hat dein Material in deiner Firma? Also Einkauf, Lagerung, Verarbeitung, Überschuss, der übrig bleibt, Lagerung für überschüssiges Warenpotenzial, also mit Überschuss meine ich, wenn du verarbeitest, was ist an Späne und so weiter übrig. Das muss ja auch wieder verkauft werden nach Möglichkeit. Das wäre auch cool, haben wir auch einen Metalllieferanten, der Produzenten, der ein bisschen Rüstung macht. Die Späne ist was wert, das ist Material, das kannst du verkaufen. Also wenn du es nicht machst, überleg's mal, wenn du im Holzhandel unterwegs bist, Späne kannst du verkaufen. Schreiner, Späne kannst du verkaufen. Genau, und dann du musst du die einzelnen Aufschlagspunkte durchkalkulieren und danach richtet sich dann der Aufschlag nach deinem Kunden, also an deinen Kunden. Herausforderung ist leider, dass viele das nicht machen. Die nehmen sich nicht die Zeit, weil sie die Bilanzen lesen können. Und dann sitzt man da und macht so Pi mal Grapefruit in irgendeiner Richtung, das wäre dann der Preis für dieses Material. Und dann sitzt du da und sagst so, boah. Wenn Mandanten zu uns kommen, also wenn du dir jetzt überlegst, warum solltest du um alles in der Welt Mandat bei uns werden, dann natürlich bauen wir Holdings. Wir bauen Holdings, okay? Definitiv. Aber wir bauen Holdings, wenn es für dich Sinn macht. Das heißt, wir schauen erstmal in deiner Firma, wie kriegen wir es hin, dass wir so eine Holding bespielen können. Weil wenn du eine Million Umsatz machst und Minus auf deiner Gewinnseite, brauchst du kein Holding, weil du kannst ja nichts transferieren. Da brauchst du eigentlich nicht mal eine Firma. Also gucken wir in deiner Firma, wo musst du ansetzen? Und jetzt kommt der Punkt. Ich sag dann, du musst dein Material teurer verkaufen. Weil Ausschlagspunkt sind 10 Stück, der und in Materialkalkulation fehlt es halt. Dann kommt ganz oft, nein, das zahlt der Kunde nicht. Richtig, zahlt der Kunde nicht, weil du es ihm bisher nicht gesagt hast. Das ist nämlich genau das Interessante dran. Die Erfahrung, der Kunde zahlt es nicht, liegt daran, weil du es nicht alternativ bei dir mal im Kopf zugelassen hast. Der Kunde kennt ja deine Kalkulation nicht. Der sagt ja nicht, ach ja, nein, Mensch, ich zahle mal mehr, weil du musst ja so und so viel das oft das Material in die Hand nehmen. Sondern der sagt, ah ja, das ist der Preis, nehme ich, oder ist zu teuer. Vielleicht ist irgendein anderer da draußen, der sagt, er verkauft es günstiger. Das kann schon sein. Die Problematik an der Geschichte ist nur, der wird nicht lange überleben. Der hat ja die gleiche Problematik wie du. Also kannst du nicht glauben, dass der, weil das günstiger verkauft, irgendwie anders kalkuliert als du. Der verdient einfach kein Geld. Punkt. Der wird irgendwann platzen, implodieren, den kannst du aufsaugen. Gerade in der Phase wie jetzt. Die letzten 2 Jahre waren natürlich schwierig, weil es so viel Kapital am Markt war, dass irgendwie jeder existiert hat. Jetzt ist es so, dass dann immer jeder existiert. Wir haben weniger Kapital am Markt. Die Zinsen sind momentan noch zu hoch. Ich finde, die sind zu hoch. Also es müsste eigentlich, die EZB und auch die Fed müssten eigentlich noch deutlicher nach unten korrigieren, als es tun. Die Fed hat sie angekündigt, worauf dann der Aktienmarkt nachgegeben hat. Ist auch verrückt. Lag aber eher am japanischen Markt, auch spannend. Da haben sich große Spekulanten etwas vertan, was das Thema anging. Haben dann im Endeffekt panische Verkäufe eingeleitet. Daraufhin hat dann der Markt in Japan reagiert. Darauf hat der Markt in den USA reagiert. Dann kam noch dazu, dass die Fed die Zinsen senkt. Und dann macht's boop am Aktienmarkt. Weil halt viel Aktienthema ist sehr emotional. Also das ist nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Sie Tesla über Jahre hinweg Minus gemacht und die Aktie ist gestiegen. Wirklich nachvollziehbar ist es manchmal nimmer. Da musst du dich halt drauf einstellen. Also Costellani, leg und das Kopfkissen und dann bleibt es auf die nächsten 100 Jahre im Plus. Das ist nimmer ganz so. Das muss man einfach sagen, weil einfach viel zu viele Menschen auf diesen Markt inzwischen eingreifen. War kurz abschwenken. Also, die Kunden zahlen das deswegen nicht, weil du sie nicht hinlegst. Und jetzt sage ich dir auch ganz deutlich, wenn du falsch kalkulierst und deinen Kunden etwas verkaufst, was dich ins Minus bringt, weil du der Meinung bist, der Kunde zahlt nicht mehr, dann bist du ein schlechter Unternehmer oder Unternehmerin. Wenn der Kunde ein teureres Angebot bekommt und es nicht nimmt, dann ist es besser, diesen Kunden nicht zu nehmen, als zu sagen, ich mache das und produziere Minus. Weil das Ergebnis ist, du wirst dran sterben. Also deutlich formuliert, du wirst es nicht überleben, wenn du es so oft machst oder immer machst. Also nimm die Kunden, die bereit sind, einen Preis zu zahlen, aber die musst halt vorher einmal gut durchkalkuliert haben. Also Material, wenn du ein materialintensives Geschäft hast, muss immer ein Plus erzeugen. Und zwar ein bilanzielles Plus und kein Plus in deinem Kopf. Du musst die Fahrzeuge einkalkulieren, du musst die Hin- und Rückwege einkalkulieren, das Material liegt ja auf dem Hänger oder wo auch immer das da ist. Also bitte schau es dir genau an. Das zweite ist das Thema Personal. Immer wieder spannend. Schau mal auf die Personalseite, dann sage ich so, gut, ja, ist doch super, 50% Personalkosten, 50% von deinen Kosten, Material, sind es 50% von deinen Kosten, die 50%, oder sind es insgesamt 50% aller Kosten, also im Verhältnis gesehen zum Umsatz 50%. Also der Unterschied ist, du hast zwei Spalten in deiner BWA, das musst du auch wissen, es gibt eine Gesamtauflistung, in der sagt, wie viel Prozent von deinem Umsatz ist dieser Kostenblock? Und die zweite Spalte sagt, innerhalb deiner Kosten ist das prozentual der Anteil. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Und du musst gucken, dass du auf die richtige Seite schaust. Weil wichtig ist, wenn du Personal hast, Personalkosten sollten nicht höher als ein Drittel im Gesamten ausmachen. Das heißt, du machst 1 Million als Umsatz, dann sollten die Personalkosten nicht höher als 30% sein. Dann sind die bei 300.000 Euro. Sind die bei 500.000, ist es schon immer wirksam. Also ein Mitarbeiter muss Faktor 3 produzieren. Das sage ich immer wieder. Manchmal sagen dann die Leute, ja, aber wie soll das denn gehen bei meiner Sekretärin? Ganz einfach, deine Sekretärin muss dir als Unternehmer die Freiheit schaffen, ihr Gehalt mal 3 wieder reinzuholen. Dann ist es eine gute Assistenz, eine gute Sekretärin. Jetzt liegt dann aber die Verantwortung halt bei dir. Ein Vertriebler ist anders. Ein Vertriebler, wenn der 100.000 Euro kostet, muss er 300.000 reinbringen. Sonst sind 100.000 zu viel gezahlt. Der kann das selber reinarbeiten. Eine Sekretärin schafft die Zeit, damit du es hinbekommst. Aber wenn du als Unternehmer oder Unternehmerin es nicht machst, dann ist dieser Faktor auch wieder von Arsch. Dementsprechend hinterfragt er auch dich. Und dann ist die Frage auch hier wieder in der Kalkulation. Baust du all diese Themen in die Kalkulation gegenüber deinen Kunden ein? Schau mal, deine Mitarbeiter verbringen, machen Pause. Die rauchen. Die verlassen mal den Arbeitsplatz. Die gehen Pipi machen, die in länger oder kürzer. Die schauen sich in der Mittagspause JP an, weil sie länger auf dem Topf sitzen und so weiter und so fort. Das sind alles Kalkulationen, die müssen rein. Und wenn du jetzt, was ich immer wieder bei Marketingagenturen sehe, die rechnen dann irgendwie für eine Arbeit, die eigentlich eine halbe Stunde oder 10 Minuten brauchen, eine Stunde ab. Das macht der Kunde eine gewisse Zeit mit. Was viel, viel effektiver wäre, als pseudomäßige Stunden aufzuschreiben, ist die Personal, also die Stunden für deine Mitarbeiter richtig anzusetzen. Ich habe das Thema hier bei uns im Innenarchitektur gehabt. Also wir haben eine Innenarchitekturfirma gehabt, die hier das Büro gemacht machen sollte. Haben wir kennengelernt, die hat wirklich eine tolle Mitarbeiterin und die leitet das Ding. Und war super, hat dann wirklich von der Organisation her am Anfang wirklich toller Aufschlag. Und dann ging es um die Inneneinrichtung von meinem Büro. Wir haben denen eine Inneneinrichtung genannt, was wir wollen, wohin wir wollen. Und dann haben die eine Präsentation gemacht und ich habe gedacht, ich fall tot vom Stuhl. Die haben meiner Frau zum Beispiel Blümchenstühle ins Büro gestellt. Ich sag mal, hakt's noch? Das Büro war also wirklich grottenschlecht. Grottenschlecht. Dann habe ich die Reißleine gezogen und gesagt, nee, machen wir nicht. Jetzt kam die Frechheit einer ganzen Nummer, haben die mir eine Rechnung gestellt. Und die haben für Sachen, wo ich als Laie sagen konnte, das kann gar nicht sein, Stunden aufgeschrieben, Stundenmengen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die haben für eine Innenkalkulation von unserem Büro, haben die irgendwie 48 Stunden, das sind, muss man überlegen, das ist eine Woche Arbeiten, für den Bullshit, der da gemacht wurde, das war wirklich nicht gut, also die Präsentation war scheiße, das war lieblos reingeklatscht, da brauchst du eine Stunde, maximal. Ich kann das abschätzen, glaubt's mir, wir machen genug Kalkulationen auch für andere Leute und wir machen vor allem auch, das, was wir hier veranstalten, ist ja auch nicht gerade Personal unintensiv, ja. Also ich kann das schon abschätzen. Und dann, das war eine Frechheit, diese Diskussion. Da hab ich gesagt, das zahle ich nicht. Dann haben wir lange diskutiert. Jetzt haben wir ja eine andere Innenarchitektin gehabt, die Nora. Nora Witzigmann, liebe Grüße geht raus. Wenn du in München mal was machen möchtest, kann ich dir die Nora empfehlen. Mal gucken, ob sie dich nimmt. Die Nora ist dann eingesprungen, die macht eigentlich unsere Sachen privat, ist dann eingesprungen fürs Büro. Sensationell. Jetzt war die Nora aber von der Stundensatz deutlich teurer. Nur, wisst ihr, die Nora hat halt nicht eine Stunde gebraucht, um eine Präsentation zu erstellen, die hat halt 10 Minuten gebraucht und hat halt dann 10 Minuten in dem Faktor. Das heißt, in der Summe war die zwar teurer vom Stundensatz, ich habe aber als Kunde deutlich weniger gezahlt, als bei diesen Bullshit-Kasperköpfen, die mir den Mist dahin gezapft haben für einen niedrigeren Stundensatz, aber dafür halt einfach x Stunden aufgeschrieben haben, weil die Mitarbeiter scheiß fucking langsam wahrscheinlich sind und einfach unfähig. Und jetzt ist genau der Punkt. Wenn du mit deinen Mitarbeitern da hast, okay, dann ist die Frage, wie wirksam sind die eigentlich? Ich weiß schon, Führung ist ein unangenehmes Thema. Aber du musst dich hinsetzen und überlegen, wie wirksam sind deine Mitarbeiter? Wie wirksam arbeiten die eigentlich? Also brauchen die für eine Präsentation, die jeder andere Mensch für 20 Minuten hinkriegt, brauchen die halt 14 Tage. Wenn du Aufgaben verteilst, wie schnell sind die? Was rechnest du deinem Kunden ab? Wenn die auf der Baustelle sind, schrauben die in einer Geschwindigkeit mit einem Schraubenzieher in so die Schrauben in die Wand oder nehmen die halt einen Akkubohrer, machen und haben die in einer, hat der eine Mitarbeiter im Verhältnis zum anderen halt 50 Schrauben in einer Minute in die Wand kaut und der andere halt in einer Stunde eine. So, das musst du dir anschauen. Und danach musst du dann auch führen. Und danach kalkuliert man dann am Ende die Stunden. Weil es ist manchmal gar nicht notwendig, also deine Rechnung an den Kunden definitiv zu erhöhen, sondern die Wirksamkeit deiner Mitarbeiter muss erhöht werden. Wie wirksam sind die? Ein Telefonist, der in der Stunde ein Telefonat macht, ist nicht wirksam. Ein Telefonist, der in der Stunde 50 Telefonate macht, ist wirksam. Zum Beispiel. Ein Vertriebler, der am Tag 8 Termine wahrnimmt, ist wirksam. Einer, der einen halben Termin wahrnimmt, nicht wirksam. Okay? Und deswegen musst du schauen, wie wirksam sind die. Das heißt, natürlich am besten ist es, wenn du einen hohen Stundensatz kalkulierst, logisch, weil der ist auch notwendig. Du musst mal schauen, auch da, wie viele Aufschläge haben deine Mitarbeiter wirklich? Wie oft sitzen die auf dem Klo? Das muss der Kunde halt zahlen. Anfahrt, ist es richtig kalkuliert? Ausfall und so weiter, ist es alles richtig kalkuliert? Und dann kommst du auf einen hohen Stundensatz. Und dann sagen die Kunden vielleicht manchmal, fuck. Nur dann erklär das doch. Dann sag, naja gut, schauen Sie, das ist der Grund aus dem Grund. Aber ich kann Ihnen garantieren, für eine Arbeit, wo andere 2 Stunden abrechnen, brauchen meine Mitarbeiter 20 Minuten. Sie werden in der Summe einen höheren Stundensatz zahlen, aber weniger Zeit dafür gebraucht haben. Und jetzt kommt nämlich der Effekt für dich. Viele im Handwerk sagen, ich kann gar nicht mit Kunden an, ich habe zu viel Aufwand, zu viel und bla bla bla. Jetzt, wenn du keine Kunden mehr annimmst, weil du keine Zeit mehr hast, weil du schon genug Aufträge hast und dann auch noch schlecht kalkulierst, dann wird deine Firma implodieren. Dann wirst du da sitzen und sagen, ich habe Aufträge ohne Ende, aber es bleibt einfach nichts hängen. Ich weiß nicht warum. Und dann gucke ich mir an, wie das Material kalkuliert, wie es die Mitarbeiter kalkuliert, kann ich genau sagen, was Sache ist. Wenn deine Mitarbeiter gut durchgetaktet sind und du dem Kunden gegenüber einen hohen Stundensatz verrechnest, aber schnell bist und deswegen der Kunde niedrige Rechnung zahlt, dann kannst du logischerweise, weil deine Wirksamkeit auch höher ist, ja wieder mehr Kunden annehmen. Und das geile Nummer ist, dann hast du nur noch Kunden, wo du im Plus bist. Du hast keinen Kunden, der für den Arsch ist. Fällt mal einer runter, kann schon sein. Aber dafür muss man sich halt als Unternehmer und Unternehmerin mal auf den Hosenboden setzen und mal kalkulieren. Das machen wir mit unseren Mandanten. Und das sitze ich aber auch. Das sind dann schon Widerstände. Also wenn du dir überlegst, ob du bei uns mal Kunde werden willst, dann gerne, melde dich, kein Problem. Aber dann bitte akzeptier auch, dass wir dann schon so wie Wirbelwinde mal durch die Firma gehen. Und dann musst du auch, wenn du dir eine Kompetenz holst, die Kompetenz akzeptieren und sagen, okay, dann mache ich das halt mal, dann probieren wir es aus. Und nicht nur einmal, so mit dem Wassertrinken bei mir. Wenn ich nach dem Wassertrinken gesagt hätte, nach einmal Wassertrinken, einen Liter Wasser reinkippen, direkt nach dem Aufstehen, da habe ich das erste Mal, ich glaube, 5 Stunden gebraucht, bis das Wasser weg war. Jetzt halt eine halbe Minute. Am Anfang ist es schwierig und dann gewöhnt man sich dran. Das ist zum Beispiel in deinem Unternehmen arbeiten. An deinem Unternehmen arbeiten wäre jetzt die Struktur. Und da reden wir gleich drüber. Vorher möchte ich aber noch mal ganz kurz zurückspulen in den Rückblick.
Rückblick.
Also bevor ich mit dem heutigen Thema weitermache, muss ich noch mal kurz was zu einer alten Folge sagen, also zu mehreren. Da habe ich habe auf die Themen einige Fragen bekommen. Und wenn du dir jetzt mal meine, ich blätter gerade selber durch, dann zum Beispiel das Thema war mehr Sichtbarkeit, die besten Marketingstrategien für dein Business. Ich habe da eine Bitte an euch, und zwar, wenn ihr Fragen habt, dann bitte direkt auf Spotify. Viele stellen mir das auf Instagram, ist für mich auch in Ordnung, ne, wo die Reichweite jetzt, ist egal, aber also mehr Sichtbarkeit ist beste Marketingstrategie für dein Business. Da kamen ganz oft die Fragen, ja gut, ich kann es mir gar nicht leisten, Marketing zu machen und ich habe die Zeit nicht und so. Das passt ganz gut zu dem Thema, was ich jetzt gerade spreche. Das Thema ist doch nicht, Zeit hast du oder hast du nicht. Jeder hat 24 Stunden. Die Frage ist, nimmst du dir in diesen 24 Stunden halt die Zeit, entsprechend auch auf diese Themen einzugehen? Und das ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um das Thema geht. Und in dieser Marketingstrategie für dein Business-Folge, die war vom, jetzt muss ich mal selber gucken, Mann, um alles in der Welt habe ich die eigentlich reingeworfen. Es gibt ein paar Folgen. 1. August, da steht es 1. August. Schreib dir einfach auf von dem, was du sagst, was für dein Unternehmen umsetzbar ist, okay? Und nicht alles nehmen, sondern einfach nur ein paar einzelne Punkte. Das Thema Holding, das Modell zum Steuersparen, das war eine Woche vorher, 25. Juli, einen Tag nach meinem Geburtstag. Da ist so ein Punkt, da kommt immer die gleiche Frage ab, wann lohnt sich denn ein Holding? Das ist auch so ein Thema, das höre ich, glaube ich, am Tag 50 Mal. Grundsätzlich ist es so, eine Holding lohnt sich natürlich erst, wenn du Gewinne machst. Also das kann man ganz klar sagen. Jetzt, wenn ein Steuerberater zu dir sagt, du darfst keine Holding machen, weil du machst noch keine Gewinne, ist das erstmal richtig. Kann man nichts dagegen sagen. Aber eine Holding lohnt sich natürlich trotzdem, wenn du Gewinne machst. Also muss ich mit dir erstmal drüber reden, wie wir Gewinne machen. Das ist das, was ich jetzt hier gerade in der Folge auch versuche, mit dir mal näher zu bringen in meinem Podcast. Beim Thema das Holding-Modell, Modell zum Steuernsparen, Fragezeichen, hör da mal rein. Die Frage grundsätzlich, wenn du gründest, empfehle ich dir immer mit einer Holding zu gründen, weil wir gehen ja als Unternehmer davon aus, ich mache Gewinne. Wenn du jetzt aktuell eine GmbH hast, die noch keine Gewinne macht, dann arbeite im Unternehmen. Wir können dir helfen, aber du musst dann auch umsetzen und du musst dann Gewinne machen. Und danach, wenn du Gewinne hast, können wir auch eine Holding andocken. Manchmal gibt es die Situation, dass du erst die Holding machen musst für Strukturänderungen und so weiter. Trotzdem musst du in deinem Unternehmen arbeiten. Das heißt, es geht nicht drum, ab wann lohnt sich eine Holding, sondern es geht drum, wie bist du bereit, deine Firma aufzustellen, damit du mit der Holding auch wirklich effektiv bist. Eine Holding macht immer Sinn, weil selbst wenn du es mal verkaufst, ist eine Holding das Beste, was du haben kannst. Aber du musst in deinem Unternehmen arbeiten. Und das ist auch so, was ich hasse an dem Thema, ja, wir sollen irgendwie eine Stiftung machen oder wir sollen irgendwie eine Genossenschaft gründen, einen Verein oder irgend so ein Zeug. Das ist so, man versucht an einen Ferrari noch 15 Spoiler ran zu docken, so nach dem Motto, hey, mal gucken, dass wir Spoiler dran haben. Aber keiner fährt mit dem scheiß Konstrukten. Die sind nicht fahrbar, Alter. Die fliegen weg, die Spoiler, die stören dich, die Aerodynamik ist schlecht, du hast so viel Downforce, dass du gar nicht mehr vom Fleck kommst und so weiter. Das ist einfach, das ist nicht effektiv am Unternehmen arbeiten. Ja, und deswegen hör dir mal diese Folgen an. Du kannst übrigens auch beim Suchen oben eingeben, Holding, dann gibt's ganz, 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 ganz viele Folgen zu dem Thema. Ja, das wollte ich mal reinschmeißen zum Thema Rückspulen, weil diese Fragen halt einfach zu den letzten Folgen sehr oft gekommen sind, zu den beiden. Und Daniel, bitte nochmal, stellt die Fragen gerne auf Spotify. Das ist leichter, als wenn es auf Instagram, weil da muss ich immer erst versuchen, die Sachen zusammenzubekommen. So, das war's zu dem Thema. Spulen wir wieder vor, oder? Ja, lass uns mal drüber reden jetzt an deinem Unternehmen. Deswegen habe ich dieses Rückspulen jetzt auch gemacht. Eine Struktur ist natürlich immer nur so gut, wie du es erlebst. Das habe ich ja gerade versucht näher zu bringen. Jetzt machen wir eine Holding zum Beispiel. Da musst du immer überlegen, was willst du denn jetzt mit der Holding? Am Ende aller Tage muss oben Geld hochwandern. Dafür musst du aber in deinem Unternehmen erstmal Geld weglegen. Das ist das, was wir machen. Also wir schaffen dir unendliches Vermögen in deiner Firma. Das kostet den Mandanten Nerven. Na, auch hier nehme ich nochmal die Anja. Das nehme ich jetzt so als Anja Henschel. Hört euch gerne den Podcast an. Die hat auch gesagt, die ist schon, hat eine hohe Sparquote gehabt. Die habe ich wirklich ins Unermessliche getrieben. Am Ende ist es aber so, dass du auf Kapital zugreifen kannst, wenn mal was wäre. Ungern natürlich, aber du könntest. Und du hast Kapital zum Transferieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und nur wenn du das Geld transferieren kannst, kannst du auch bestimmte andere Sachen machen. Also ja, und dann kommt das, ja, ich will ja investieren. Ja gut, okay, jetzt arbeite mal an deinem Unternehmen. Jetzt investierst du in deiner aktiven Firma. Du kaufst Maschinen, kaufst mehr Ware. Und dann kalkulierst du nicht richtig. Das heißt, dich greift jemand an. Dann gehst du Konkurs, weil du kein Geld mehr zahlen kannst. Jetzt musst du überlegen, das steckt ja alles in deiner Firma drin. Das heißt, du hast überhaupt keine Möglichkeit für einen Restart. Über eine Holding transferierst du das Geld aus durch die Gewinne hoch, gründest dann vielleicht eine Materialfirma, die einen Einkauf macht, und eine Maschinenfirma, wo deine Maschinen drin sind. Und noch wichtiger, vielleicht hast du dann irgendwann ein eigenes Gebäude, dass da keine Betriebsausspaltungen passieren und du im Endeffekt beim Steuerhebel arbeiten kannst, sage ich gleich was dazu, sollte das eine eigene Unternehmung sein. Das kannst du aber halt nur, wenn du vorher die ein paar Monate kasteit hast. Und jetzt kommt genau der Punkt. Viele kommen dann zu mir und sagen so, ja, ich will dies und will das und will das. Und dann sitzen sie da und können mit den Konsequenzen nur bedingt umgehen, weil sie eben wie beim Wasser trinken, nach zweimal Wasser trinken, zwei Tage Wasser trinken, einfach noch nicht die Geduld haben zu sagen, das wird schon. Sondern, ja, ich habe noch kein Ergebnis, bla bla. Aber Ergebnisse produzieren sich über Laufzeiten. Und du musst dich bitte auch mal daran erinnern, wenn du einen Berater holst, ist egal, ob es wir sind oder irgendjemand anders, der muss ja erstmal deine Scheiße aufräumen. Also das, was du die letzten Jahre verbockt hast, musst du überlegen. Deine Steuerberater, Rechtsanwälte, Berater, die du hattest und so weiter, haben offensichtlich nicht 100% das getroffen, was du wolltest. Weißt du warum? Wo ich das weiß? Wenn es anders wäre, wärst du nicht bei einem anderen Berater. Hätten die alle Punkte getroffen, würdest du dich gar nicht umschauen. Du würdest nicht andere Systeme angucken wollen. Du würdest keine YouTube-Videos zum Thema Holding, Stiftung, Genossenschaft oder sonstigen Scheiß anschauen. Du würdest dich nicht um Unternehmensnachfolgen kümmern und so weiter, weil deine Berater es für dich ja gelöst haben. Oder dir zumindest gesagt haben, beim Thema, komm auf mich zu, wir machen das. Und dann aber auch wirklich in die Umsetzung gegangen sind. Und dann gehst du zu einem neuen Berater. Und der neue Berater soll auf einmal von heute auf morgen alle Themen in die Umsetzung bringen. Und wenn es dann nicht sofort funktioniert, sagst du, blöd. Dann kommen noch deine vorherigen Berater und sagen irgendwie alles scheiße. Logisch, die müssen ja, also nochmal, wir haben ganz viel Kooperationen mit Steuerberatern. Und es gibt ganz viele Kunden, die ihre Steuer, also fast alle ihre Kunden behalten ihre Steuerberater. Und dann gibt es Ausnahmen, wo ich mir denke, so Mensch, ich habe nichts gegen Steuerberater, versteht mich da nicht falsch. Ich habe nur etwas dagegen, wenn jemand nicht offen ist für Neues.
Das habe ich immer so gemacht und mein Kunde, das macht keinen Sinn für meinen Kunden, weil dies, das, das.
Sag, pass auf, jetzt, ich zeig's dir nochmal. Aus dem Grund macht es Sinn. Bitte öffne halt mal deinen Geist. Und das ist das Thema, was viele können und ganz wenige nicht. Und dann diskutierst du über Scheiße. Und wenn du mit deinem, wenn du als Kunde, als Kunde unseres Hauses oder bei irgendeinem anderen Berater nicht die Eier in der Hose hast, dass du dir sagst, hey, mein bisheriger Berater hat nicht das geschafft, was ich wollte. Deshalb bin ich woanders hin. Wenn du da nicht die Eier hast, zu sagen, lieber Vorberater, ich will bei dir bleiben, aber jetzt sei endlich offen für Neues, dann tut sich der Berater halt sehr schwer. Und dann wirst du in so einer Struktur nie glücklich. Eine Holding kann dich glücklich machen, am Unternehmen arbeiten. Zum Beispiel, weil wir sagen, ein Gebäude lagern wir aus in eine andere GmbH. Dann kommt ganz oft, ja, aber dann kann ich es nicht mehr verkaufen. Doch, du kannst es verkaufen, musst halt Steuern drauf zahlen, aber du wirst ja dein Gebäude, wo deine Firma drin ist, nicht verkaufen. Wenn, dann verkaufst du es doch, wenn deine Firma verkauft wird. Aber es hat einen riesen anderen Vorteil. Die Miete in deiner GmbH, die du zahlst, senkt Gewinn. Also du zahlst Miete an dein Gebäude, an dich selber. Zahlst du es an dich selber, haben wir nicht nur Betriebsausspaltung, sondern du hast 42% Steuer auf deine Mieteinkünfte zu zahlen. Jetzt musst du mal überlegen, in der GmbH senkst du mit der Mietzahlung den Gewinn. Da zahlst du 30% Steuern auf den Gewinn. Das heißt, den senkst du. Um dann privat 42 zu zahlen, was um alles in der Welt macht das für einen Sinn? Wenn du 20 Jahre dein Gebäude hältst, bringt es auch nichts, wenn du es nach 20 Jahren steuerfrei verkaufen kannst. Also nach 10 Jahren kannst du ja offiziell verkaufen, aber nach 10 Jahren verkaufen die meisten ja nicht das Gebäude. Wenn du aber eine Gebäude GmbH hast, die nichts anderes macht als die Verwaltung und Vermietung von deinem Gebäude, wo deine Firma drin ist, dann musst du hier nur die Körperschaft zahlen, die ist bei 15%. Das heißt, du senkst aus deiner aktiven Firma mit der Miete 30% Steuern, um 15% zu zahlen, die du dann mit 1,6 in die Holding schieben kannst. Ja, da wird doch ein Schuh draus. Das ist keine Steuerverschiebung, das ist auch keine Steuervermeidung, das ist effektives Steuern sparen. Das macht Sinn, weil ob das Vermögen wird transferiert in eine andere Firma, wo du weniger Steuern zahlst, durch eine effektive Miete, die sinnvoll ist, du kannst dein Gebäude schneller abzahlen und zahlst weniger. Also das kann man, muss man doch verstehen. Und da müssen auch, ja, aber da habe ich ja noch eine GmbH und noch mehr Verwaltung. Was hast du denn für eine Verwaltung in der Gebäude GmbH, Mensch? Das kann doch jeder Vollpfosten mitmachen, der in der Buchhaltung sitzt. Wisst ihr, das ist am Unternehmen arbeiten. Und da musst du als Unternehmer einfach klar sortiert sein, dass du erkennst, wann erzählt dein Berater Bullshit und wann nicht. Ich übrigens auch, wenn ich mal Bullshit erzähle, bitte, nehmen wir Anja, hey Gott nochmal, der Podcast hat mir gefallen. Anja, wir müssen das Sommerloch überbrücken. Habe ich sie angerufen und gesagt, Anja, pass auf, Sommerloch, was hältst du davon, wenn wir Sonnencreme produzieren? Reaktion von Anja, Jörg, ganz ehrlich, Bullshit. Und ich so, nein, aber Anja, das ist doch hohe Marge. Sagt Jörg, Sonnencreme hat die niedrigste Marge. Ich hatte keine Ahnung von Kosmetik und habe mir erlaubt, in ihren Bereich einzubrechen, weil ich Ideen hatte von dem, Mensch, da können wir doch. Da musst du als Berater auch mal die Eier in der Hose haben und sagen, habe ich keine Ahnung von. Aber der Vorteil an der Geschichte war, Anja hat dadurch andere Themen auch angestoßen, weil sie gemerkt hat, hey, ja stimmt, Sommerloch ist eigentlich nur ein Kopfthema bei mir und jetzt gibt es kein Sommerloch gerade. Und damit das, aber du musst als Berater auch sagen, okay, da hat jemand anders einfach mehr Ahnung. Punkt. Das musst du als Berater einfach schaffen. Und das gehört dazu. So. Und das ist am Unternehmen arbeiten. Wenn die Anja aber nicht so viel Ahnung hätte von ihrem eigenen Thema, hätte sie vielleicht auf den dummen Kinzel gehört. Und das wäre scheiße gewesen. Also musst du als Unternehmer, die oder Unternehmerin, dich deutlich mit deinem Thema beschäftigen, damit du am Unternehmen arbeiten kannst. Und dann kannst du auch Ideen gegeneinander bewerten. Und dann schaut man, wie es funktioniert. Genauso wie Material auslagern oder Maschinen auslagern, das ist am Unternehmen arbeiten, okay? Und wenn wir schon so hart in die ganzen Themen reingehen, dann möchte ich dir kurz noch was mitgeben. Mein Buffet, dein Buffet.
Mein Buffet, dein Buffet.
Jetzt nochmal kurz was anderes, was ganz Persönliches. Ich möchte dir mal einen folgenden Tipp für diese Woche noch was mit der Hand geben. Der kommt wirklich von mir selber. Ich habe zwei Steuerberater. Ich habe den Manu Eberhardt und ich habe den Herrn Wolf. Lieber Wolf, liebe Grüße gehen raus, sitzt in Aschaffenburg. Okay? Herr Eberhardt hat ja ist in die Kairos GmbH. Die beiden kennen sich auch. Und ich empfehle immer, zwei Steuerberater zu haben. Einmal den Steuerberater, der das tägliche Doing macht und einmal den Steuerberater, der die Struktur macht. Die müssen sich verstehen, die müssen sich kennen, die müssen auch mal kontrovers zueinander sein, aber das ist meine ganz persönliche Empfehlung. Also, das kann man aber nur, wenn man das entsprechend richtig eintaktet. Der Herr Wolf weiß genau, wenn es um Strukturen geht und übergeordnete Sachen, dann übernimmt es der Herr Eberhardt, weil der Herr Eberhardt halt der Spezialist für Strukturen ist. Der Manu mischt sich aber nicht ein, wenn der Herr Wolf in meinem täglichen Doing Wahnsinn veranstaltet, weil wir machen seit 20 Jahren Wahnsinn miteinander. Das ist total geil, der ist ein geiler Steuerberater, das macht Spaß. Manchmal schüttelt der Herr Eberhardt auch den Kopf, aber er sagt, ihr kriegt das schön. Gegenseitig helfen sie sich aber auch mal, wenn irgendein Wahnsinn halt nicht funktioniert. Der Herr Wolf schüttelt manchmal auch über den Wahnsinn, den der Herr Eberhardt macht. Also positiver Wahnsinn, okay? Den Kopf, weil der halt sich da auskennt und der andere halt da. Und weil der Herr Wolf und ich halt täglich auch öfter miteinander kommunizieren und das macht der Manuel zwar auch, aber wegen anderen Themen. Also das ist einfach eine Symbiose von beiden. Und das ist auch mein Tipp an dich. Gerade bei dem Thema, und deswegen gebe ich dir meinen Befehl jetzt hier mit, gerade bei dem Thema, was ich gerade hatte, Hate auf Steuerberater oder du willst deinen Steuerberater wechseln. Du musst deinen Steuerberater nicht wechseln, wenn du zu uns kommst. Wirklich nett. Würde ich dir auch noch empfehlen, wenn du dir Strukturberatungen holst. Die dürfen auch kritisch sein, aber bitte kritisch in Bezug auf, okay, ich kann's nicht. Wenn der andere sagt, es geht, dann vertraue ich dem. Aber ich kann's halt nicht. Das muss einfach sein. Und meine Bitte an euch Steuerberater draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Und wenn du jetzt den Podcast hörst, lieber in dem Unternehmer oder Unternehmerin, und sagst, du hast einen geilen Steuerberater, dann bitte bring ihn doch mit uns in Verbindung. Es ist so, dass wir wirklich viele Kunden haben, die leider immer nicht zufrieden sind mit ihrem Steuerberater. Kann mal passieren, weil die halt sich nicht beschäftigen, nicht Zeit mehr haben und so weiter. Ich freue mich über jeden, der in unser Netzwerk dazu kommt. Ich hatte diese Woche ein gigantisches Gespräch mit einem Rechtsanwalt, also Rechtsanwalt aus Passau, der auch schon Steuerberatungsgesellschaft unter sich hatte. Geiler Typ, liebe Grüße gehen raus. Ich hoffe, dass wir die Kooperation so anstoßen, wie miteinander besprochen. Wenn man offen ist für sowas, glaubt, dann können wir die Welt miteinander einreißen. Man muss aber halt offen sein. Und wenn du einen Steuerberater hast, jetzt du Hörer dieses Podcasts, von dem du sagst, geile Nummer, dann bitte gebe es in spiel mir das zu. Mach gerne eine Korrespondenz mit dem, sag, hey, pass auf, der Kinzel, red mal mit dem, ich red gerne mit euch. Und ihr lieben Steuerberater, wenn ihr Bock drauf habt, es gibt so viele geile Typen im Instagram, bitte, seid offen, lasst uns doch gemeinsam versuchen, für das Mandat das Beste rauszuholen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. In meinem Buffet funktioniert's seit 20 Jahren, läuft super. Wäre super, wenn es im Buffet der anderen Mandate auch funktioniert und wir vielleicht zukünftig noch die ganzen Kasperköpfe, die da draußen rumhüpfen, die wirklich Scheiße verzapfen, degradieren. Das war mein Buffet für dich. So, jetzt sind wir wieder an Unternehmen arbeiten. Struktur, wichtiger Punkt, habe ich schon gesagt. Jetzt ist die Frage, was heißt noch am Unternehmen arbeiten? Am Unternehmen arbeiten heißt auch Netzwerk. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch, wirklich. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Und mein Job ist, unser Netzwerk groß zu halten. Das kannst halt nur, wenn du auch mal rausgehst. Sollst du als Unternehmer oder Unternehmerin, wenn du an deinem Unternehmen arbeiten willst, dann bitte geh mal raus. Mach Veranstaltungen, mach auch selber mal Sommerfeste, hol Leute in dein Leben und versuch in irgendeiner Form diese Netzwerke hochzuhalten. Du kannst nicht erwarten, dass ein Netzwerk sich von heute auf morgen baut. Das funktioniert nicht. Du musst, wenn du ein Netzwerk bauen möchtest, vorher investieren, dann kriegst du auch was zurück. Du kannst nicht sagen, ich will was haben und mal gucken, ob ich was reinschmeiß. Und das ist wichtig. Und da sind wir wieder bei der, was ich ganz am Anfang gesagt habe, hier Rückblick, also Rückspulen, nämlich bei der Werbung. Werbung schaltet man dann, wenn es sehr, sehr gut läuft. Netzwerke baut man sich auf, wenn es sehr, sehr gut läuft, damit man in schlechten Phasen auf das zugreifen kann, was man da produziert, was man da gemacht hat. Und das ist ein Thema, das hat mit am Unternehmen arbeiten zu tun. Alles andere ist Verzweiflungstaten. Ich habe mir geht scheiße, ich versuche ein Netzwerk, ich gehe zu BNI und dem ganzen Bums. Ich sage mir, sorry, die ganzen BNIler, das Treffen der gemeinsamen Verunglückten, ist leider die Erfahrung, die ich habe. Da sitzen alle, die verzweifelt versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, weil sie es vergessen haben über die letzten Jahre. Baut euch ein Netzwerk vorher auf. Das ist am Unternehmen arbeiten. Sei nicht abhängig von einem Lieferanten. Schau, dass zwei, drei hast. Sei nicht abhängig von einem Kunden. Schau, dass genug hast. Und so weiter und so fort. Das ist am Unternehmen arbeiten. So. Wenn du all das tust, deine BWA dir anschauen kannst, die Bilanz lesen kannst, dein Personal richtig einsteuerst, dein Warenwirtschaftsprogramm richtig fährst, mit uns deine Themen anschaust, Kosten vielleicht mal durchschaust. Es gibt ja in der BWA noch viele andere Sachen, die können wir gern besprechen, wenn du zu uns kommst und Mandant wirst. Diese ganzen Themen sind entscheidend dafür, dass am Ende unten ein Gewinn hängen bleibt. Machst du keinen Gewinn, mindestens 10%, besser natürlich viel, viel mehr, läuft was falsch in dem Unternehmen. Wenn du jetzt feststellst, es ist so, dann nimm diesen Podcast, nimm das Buffet, das ich dir gegeben habe, nimm die Punkte runter, von denen du glaubst, dass du es besser machen kannst, und dann halte durch. Denk dran, einmal ein Wasser trinken früher morgen bringt gar nichts. Das musst du schon öfter machen, damit es implementiert wird und in deinem Kopf dann drin ist und dann auch zu einer Routine wird, die dich zum Erfolg führt. Und dabei wünsche ich dir wahnsinnig viel Erfolg. Liebe Grüße aus München, euer Jörg.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.